dem Radio 1 Studio in Babylon. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. The System Only Dreams von The National am Anfang dieser neuen Ausgabe des Soundchecks hier auf Radio 1. Gestern war es, glaube ich, da wurde diese Platte schamlos, unangekündigt veröffentlicht. Eine Single, ein Vorbote für ein neues The National Album, das demnächst erscheinen wird. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Soundchecks hier auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen reden über vier neue Platten. Und Sie haben es vorhin mitbekommen, eine kleine Veränderung ist eingetreten. Alle 14 Tage sozusagen, beziehungsweise wöchentlich wird sich hier abgewechselt und heute ist die Ausgabe mit Andreas Müller am Steuerrad, wie wir in der Nautikersprache gerne sagen. Und Gäste heute Abend sind, ich nenne ihn als ersten, weil er jahrelang fast, also gefühlt jahrelang, ich glaube es war nicht Jahre, aber es war lange im Exil war und uns nicht begleiten konnte in der Sendung. Christian Seidel, inzwischen von der Berliner Zeitung, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Sten Lorenzen ist mit dabei, guten Abend.
Ahoi.
Wunderbar.
Ja, nautisch habe ich dir geantwortet.
Und von unserem Medienpartner der Tagesspiegel, Christian Schröder, schönen guten Abend.
Hallo.
Wir wollen heute sprechen über neue Platten von Mac DeMarco, Pond, dem Moon-Duo und wir beginnen mit Paul Weller, A Kind Revolution. Bitte schön, Christian.
Ja, was gibt's zu sagen zu Paul Weller, dem ewigen Modfather, Cappuccino Kid, The Changing Man. Ich glaube, der Mann hat mehr Leises als David Bowie, mit dem er nicht ganz in einer Reihe steht, aber vielleicht fast. Paul Weller, Sohn eines Preisboxers und Taxifahrers aus Surrey, heute sowas wie der Elder Statesman des britischen Pop, eigentlich der britischen Popkultur, weil er steht ja als Person auch immer für was und eigentlich ist seine Musik auch nicht zu trennen von seiner jeweiligen Selbstinszenierung. 40 Jahre ist er im Geschäft, 1977 ist seine erste Platte erschienen. Was hat er in den 40 Jahren gemacht? Vielleicht mal kurz. Er hat The Jam gegründet, Proto-Punk-Band mit irrem Erfolg. Ich glaube, es war die erfolgreichste Punkband, die es gab. Und mit der Mission, so mit jugendlicher Energie und auch einer Portion Soul bei Weller immer wichtig, ja, die Welt zu verändern. Er hat The Jam aufgelöst, Style Council ins Leben gerufen und sich fortan so als bekennender Genussmensch und Stilrichter in allen Dingen Pop und Mode inszeniert und die doch eher grimmige Thatcher-Ära mit ja easy, jazzy Designer-Pop begleitet. Und dann hat er sich nochmal ganz neu erfunden in den frühen 90ern als Ikone und auch als Katalysator der Britpop-Generation mit rohen, direkten, sehr persönlichen Soloplatten, für die er selbst als Genre Heavy Soul erfunden hat. Im Durchschnitt bringt er seitdem so alle 2 Jahre eine neue Platte raus. In England gehen die immer gleich Platin. In woanders, also auch bei uns, hält sich die Begeisterung eher in den letzten Jahren in Grenzen. Die Platten waren noch oft bratzig und unentspannt, humorlos, wobei Humor ja sowieso nie so sein Ding war. Ich glaube, dass Weller seit je latenter, zuletzt fast an Pathologie grenzender Drang, kredibel zu sein, authentisch zu sein, eine ernstzunehmende Stimme zu sein, auch so ein bisschen seinen Spielwitz über Bord hat gehen lassen. Wenn man gnädig war, kann man sagen, Eric Clapton für die etwas stylischeren Hörer. Jetzt kurz vor seinem 60. Geburtstag, er ist glaube ich Jahrgang 58, sein 25. Album A Kind Revolution heißt und meiner Meinung nach eine Rückkehr zu alter Form. Plötzlich sind wieder Bläser da und Streicher, alles was das Leben sonst noch so schön macht. Er findet in seinen Songs zu Stil und Form, schreibt wieder Liebeslieder, schreibt wunderbare Blue-Eyed Soul-Balladen. Und die hat er ja auch mal drauf gehabt, wie sonst kein zweiter, schon gar kein zweiter Weißer. Und einen davon hören wir jetzt, der heißt She Moves With A Fair, Paul Weller, featuring Robert Wyatt.
She Moves With A Fair, Paul Weller featuring Robert Wyatt aus der Platte A Kind Revolution. Ja, Christian Seidel hatte eben angedeutet, dass seine Platten, also die Paul Weller-Platten, immer Platin gehen in England und eine große Bedeutung ist. Das ist aber wahrscheinlich so die Bedeutung, wie sie hier ein Herbert Grönemeyer hat oder eine Helene Fischer, denn davor ist dann auch nichts mehr, generationsmäßig. Ich musste an diesen Film über die Sleaford Mods denken, A Bunch of Cons, Kunst, wo der Schnack geht, dass Andrew Fern, der Mann, der die Beats für die Sleaford Mods macht, nicht wusste, wer Paul Weller ist. Jason Williamson, der Rapper, der aber auch selbst ein Mod ist und natürlich sich auskennt, ihm das dann erklärt hat. Und Andrew hat dann wohl gesagt, I always thought Weller was a hair product. Er dachte also, Weller sei ein kosmetisches Produkt für die Haare. Also es zeigt so ein bisschen, dass selbst 40-Jährige heute in England vielleicht nicht mehr so ganz vertraut sind.
Also ehrlich gesagt, ist ja Weller auch a hair product. Ich meine, man muss in England mal zu seinen Konzerten gehen. Ja, da gibt's die sogenannten Weller-Hats. Ja, sind alles U50, rot getrunkene Gesichter, haben aber dann diese Weller-Tufti-Frisur. Schaut wunderbar aus.
Ja. Aber hier jetzt die Musik, das ist für mich dann auch bezeichnend. Der Einsatz, den Robert Wilder hat, der ist natürlich toll, weil er einfach natürlich auch ein großer Soul-Sänger ist, sozusagen. Aber das Material, also es sind ziemlich abgeschmackte Funk-Akkorde, wie sie die Cover-Bands dann auch gerne spielen und so. Ich bin froh, dass das Bratzige weg ist, das du eben erwähnt hast, was mir die letzten Platten auch wirklich vergällt hat. Insbesondere wenn man an das Früh-Solo-Werk denkt, wo ja beides zusammenging. Also eine Bratzigkeit mit wirklicher seelenvoller Intensität. Aber hier, ich bin nicht überzeugt.
Ich würde auch sagen, man hat inzwischen Angst, wenn ein neues Paul Weller-Album erscheint, weil die letzten wirklich richtungslos waren, breitbeinig, rockistisch. Man hat sich gefragt, was will der Mann? Der weiß eigentlich gar nicht mehr genau, wo er hin möchte. Hat dann auch Tango zum Beispiel aufgenommen. Ich fand die letzte richtig gute Platte von ihm war, das war eine balladenlastige Platte, das war 22 Dreams 2008. Und jetzt die allerletzte, die erschienen war, Saturn's Pattern, die war katastrophal. Das neue Album, Kind Revolution, fängt auch wieder so ähnlich an, also mit diesem bratzigen Angeber-Riff. Nummern, mit zwei Riffnummern. Und dann, finde ich, wird die Platte aber doch ziemlich gut. Also, und Balladen, das kann er halt.
Ja, also wie gesagt, das ist er sich einfach schuldig. Da zu die ersten beiden Nummern, ja, da inszeniert er sich wieder als der letzte aufrechte, ja, der seine Ideale hochhängt, ja, Keeping the Flame und so, der den Ritterschlag der Queen ablehnt, ja, weil es sein Werk diskreditieren würde, wie er mal gesagt hat.
Ist er mal vorgeschlagen worden?
Er ist vorgeschlagen worden, ja. Er hat es abgelehnt mit der Begründung, das würde mein Werk diskreditieren.
Sympathisch. Ja, also genau. Wenn ich da an Ray Davis denke, den ich dann ja als Verräter der Arbeiterklasse tituliert habe, auch vor einigen Wochen hier. Du siehst das anders, ich weiß.
Ja.
Aber trotzdem.
Auch Van Morrison irgendwie in Nordire.
Das geht nicht.
Das geht eigentlich nicht. Aber, ja, aber hier so, also ich finde, das war ist ein wunderbarer Song, ja auch voll Soul und Sehnsucht und also es ist natürlich nicht Long Hot Summer oder so. Aber es erinnert zumindest dran, was der Mann dann doch kann und so drauf hat.
Ja. Stan. Ja, ich finde auch. Also man fühlt sich ein bisschen erinnert auch an die an die Solo-Anfangszeit, finde ich, Wildwood oder Stanley Road, solche Alben. Und ich finde, so eine gewisse Drahtigkeit ist auch da. Also da ist der will auch noch mal was mit diesem Album. Das war auch mein Gefühl und finde auch, das nicht abgeschmackt, wie er hier. Das hat ja so einen hoffnungsvollen Ton. Das Album finde ich nicht abgeschmackt. Ich finde, das ist ganz gut gelungen. Aha. Manchmal auch, wo du gerade gesagt hast, so er ist nicht so der Mann für den Humor. Finde ich es tatsächlich aber auch zum Teil so ein bisschen schlitzohrig produziert. Und er hat, das muss man eben auch sagen, da seit ein paar Jahren auch einfach echt tolle Musiker an seiner Seite, die das können, was sie da machen. Ich finde das ein gutes Album. Also ich finde, das ist so für so eine Seniorenrunde, wie wir sie hier heute sehen, durchaus ein hoffnungsvolles Album. Man kann so, wenn man auf 60 zugeht, was Ausdrucksstarkes machen, hat er gemacht bei manchen Songs hier.
Gut, dann strafe ich dich jetzt Lügen. Er hat mich einen Song aufgenommen, der heißt New York. Und ich frage mich, ob es im Jahr 2017 immer noch wichtig und opportun ist, ein Stück über New York mit Polizeisirenen zu beginnen.
Das ist
abgeschmackt,
Steen.
Ja, abgeschmackt.
Das schon.
Paul Weller und New York aus seiner Platte A Kind Revolution zu hören hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
Ich muss mal kurz klarstellen, das ist eigentlich ein Anti-New York-Song, wenn man den Text auch mal betrachtet. Also er singt da darüber, er weiß überhaupt nicht, warum er da ist, was er da macht in dieser komischen Stadt und erinnert sich auch gar nicht mehr dran. Er erinnert sich nur an diese Frau, die er wohl geküsst hat, irgendwie in einem kurzen magischen Moment. Also und den fängt er da ein, also sein Montauk gewissermaßen. Und ja, also Paul Weller darf man hier auch mal sagen, der hat großartige Liebeslieder geschrieben. Ja, so neben allem Klassenkämpfer-Getue, ja, You're the Best Thing, Head Start to Happiness. Und das hier erinnert zumindest daran.
Aber es strotzt ja auch vor Klischee. Also dieses Salsa-eske, was da im Hintergrund ist. Also so diese, ich sehe direkt schon ein Video vor mir, wo dann Laissez-faire einer eigentlich schon durchgentrifizierten Stadt aufgedrückt wird, dass es so gar nicht mehr gibt, dass es vielleicht noch zum Ende der 90er Jahre war, als New York zum letzten Mal cool war. Und das sind wirklich Lieder, bei denen ich Probleme bekomme. Also wenn es eine akustische Gitarrenballade gewesen wäre, fein. Aber das ganze Design dieses Songs ist sozusagen strukturell auch ESC-tauglich. Im Sinne von, wir schaffen ja über akustische Reize eine Bilderwelt, die halt so, ja, darstellt, was es so eigentlich nicht mehr gibt, was es mir vielleicht mal gegeben hat. Und ich bin da nicht zufrieden mit diesem Stück.
Ich glaube, das ist ein politischer Song. Also die Sirene ganz am Anfang warnt vor Donald Trump. Also der Mann, der im New Yorker Immobilienmogul ist,
regiert jetzt. Es gibt Menschen, die glauben, dass das neue Helene Fischer-Album ein politisches Statement ist, weil das Cover schwarz-weiß ist. Also es ist ein bisschen hergeholt, oder, Christian?
Also ich finde es immer gut, wenn Künstler sich qualifiziert politisch äußern.
Ich nicht. Sie sollen gute Musik machen, egal ob das politisch ist oder nicht.
Also ich habe das nicht, weil du deutest das so an, Andreas, als Nostalgietrip so sehr verstanden.
Nein, Entschuldigung, ich meine es nicht als Nostalgietrip, sondern es ist ein Ausweis schlechten Geschmacks.
Nee, das ist natürlich eklektisch auf eine Weise, aber das war Paul Weller ja immer, ja. Mit The Jam hat er versucht, die 60s nachzuinszenieren, mit Style Council, das war Eklektizismus pur.
Da hat er aber was erfunden. Mit Style Council war er einer der Erfinder der 80er Jahre.
Ja gut, das ist ja jetzt kein Album, mit dem er weder sich noch irgendwas in der Musik erfindet. Das ist, finde ich, klar. Also das hätte ich jetzt, die Latte hätte ich jetzt so hoch auch
nicht. Nein, aber ich erwarte von ihm, also der wirklich kongenial Motown-Sounds auf ein Gitarrentrio umgelegt hat damals, dafür verneige ich mich so tief, wie ich überhaupt noch kann in meinem hohen Alter, erwarte ich Geschmack. Also wirklich Taste.
Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir uns an diesem Song jetzt hier abarbeiten, weil es gibt, finde ich, da wo der Kern Soul ist, finde ich, gibt es sehr starke Nummern. Ich finde zum Beispiel den ersten gar nicht so schlecht, auch wenn der so auf die Eins ist. Oder The Cranes Are Back. Also da singt er wirklich mit...
Grauenvoller Song.
Nee, da singt er doch wirklich mit dem Brustton der Überzeugung, so finde ich. Und das sind, finde ich, das sind so im Kern die Paul Weller Songs, die ich
höre. Ja, das Bild. Sind, wie heißt sie, die Solange, die andere? Ihr wisst schon, Cranes in the Sky. Das ist das Kranich-Lied der Stunde, immer noch.
Beyoncé, meinst du? Oder?
Nee, die Schwester.
Das ist Solange.
Solange, genau. Ja.
Also ich finde, er singt auch toll. Also die Stimme kommt hier wirklich zur Geltung und das ist aufgeraut mit Vibrato. Das geht jetzt schon so ein bisschen Richtung Las Vegas oder südenglisches Seebad oder so.
Ob das jetzt eine Auszeichnung ist.
Aber durchaus mit Würde. Also ich finde, das ist ganz schön zu hören, wie auch so eine Stimme älter wird.
Also nichts gegen Seebäder, zumal ich ja auch jemand gewesen bin, der den Fischbrötchentag am 6. Mai gefeiert hat. Und da gehe ich völlig mit. Wir hören auch schnell rein in das Stück wie Impossible Idea. The Impossible Idea aus der Platte A Kind Revolution und die Runde hat folgendes Urteil gefällt.
Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
Jetzt raten Sie mal. Schwierig nach den Äußerungen, aber ich verrate es natürlich. Christian Schröder und Christian Seidel haben gesagt, diese Platte ist ein Hit. Den Lorenzo und ich finden, sie geht in Ordnung. Bei unserem recht groben Jury-System käme eigentlich bei mir ein Minus dran, aber es geht und ja
bei
nicht.
Bei mir ein Plus.
Bei ja, mir auch genau. Ein Plus.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Sie merken, die Stimmung ist gut hier in unserem Studio in Berlins Mitte. Wir vertrinken Ihre Gebührengelder und reden über Musik. Was für ein Beruf. Fantastisch, oder? Schöner kann es eigentlich kaum sein. Und musikalisch ist der Abend noch lange nicht vorbei. Es gibt noch schöne Dinge zu entdecken. Zum Beispiel eine Band, die Australien ihre Heimat nennt und Pond heißt. The Weather ist der Titel des Albums. Christian Schröder, bitte.
Ja, schon seit einiger Zeit arbeitet ja der Pop an einem unmöglichen Projekt, nämlich der Quadratur der Scheibe gewissermaßen. Also die Zeit soll nicht bloß zurückgedreht, sondern eingefroren werden. Hört man die Musik von retromanischen Bands wie den Flaming Lips, MGMT oder den Alalas, glaubt man in eine Ära zurückzukehren, die die meisten bloß noch aus Erzählungen von älteren Freunden und Verwandten oder eben von Spotify kennen. Da rastet die Welt noch einmal in der Hochphase des Operettenrocks plus minus 1976 ein oder vielleicht 1967, dem Jahr, in dem der Pop psychedelisch wurde. Die Zeit, in der der Pop der 80er Jahre nun schon reanimiert, zitiert und nachgebaut wird, dauert inzwischen länger als die 80er Jahre selber. Und die Musik, die dabei entstanden ist, klingt oft glaubwürdiger und perfekter 80er Jahrehaft als die Vorbilder. Die 2008 in der westaustralischen Millionenstadt Perth gegründete Band Pond konzentriert sich mit ihrem siebten Studioalbum Weather auf ein Zeitfenster ungefähr zwischen 1975 und 1981. Eine Ära, in der Pop immer pompöser und überkandidelter wurde. Kurz bevor mit der Einführung der Compact Disc, kurz CD genannt, auch noch der Sound eine bis dahin nicht gekannte aseptische Vollkommenheit erlangen sollte. Pond geht es erkennbar um Oberflächen und um Reproduktion. Das zeigt sich auch in den Videos, die aus überschönen, sonnendurchstrahlten Werbebildern gesampelt sind oder wie bei einem Film zum aktuellen Titel Sweep Me Off My Feet, den frühen Eurotrash von Sandra und ihrem deutsch-rumänischen Produzenten Michael Cretu persifliert. Paint me silver and call me Hermann Hesse lautet jetzt eine Forderung auf dem neuen Album. Schwer zu sagen, wo die Hommage endet und die Parodie beginnt. Man muss aber fürchten, Pond meinen es ernst. Drei der sechs Mitglieder von Pond, nämlich Kevin Parker, Jay Watson und Nick Albrook, spielen auch bei Tame Impala, der wesensverwandten, international aber deutlich erfolgreicheren Band des Sängers und Gitarristen Kevin Parker. Das 2009 erschienene Debütalbum von Pond hieß Psychedelic Mango. Ganz ähnlich wie Tame Impala huldigte die Schwesterband zunächst Psychrock und Krautrock. Folgerichtig traten Pond dann auch mit Damo Suzuki auf, dem Sänger der von ihnen bewunderten Krautrockband Can. Und ähnlich wie bei Tame Impala, die aus Anlass ihres letzten Albums Queen und die Bee Gees wiederentdeckt haben, geht es auch für Pop nun in Richtung Hybrid-Pop, Prog-Pop und Überwältigungspop. So dass die Songs von Pond sich stärker zur Klangtapete fügen. Jetzt hören wir einen Song, der heißt 30.000 Megatons.
Pond mit 30.000 Megatons aus ihrer Platte The Weather. Und ich gestehe, ich mag Songs, die 30.000 Megatons heißen, allein schon wegen dieser Größe, die einem da entgegenwirkt. Und es ist natürlich das Intro zu einem komplett überkandidelten Album, das Todd Rundgren vielleicht auch gefallen hätte, der aus dem Himmel eventuell gütig auf diese Band hinniederschaut.
Der lebt noch, ne? Also
ist er nicht tot?
Todd Rundgren hat vor zwei Jahren noch eine Platte gemacht, oder vor drei Jahren war er auf Tournee.
Ist er gestorben?
Ich
google das gleich.
Hat eine tolle Platte auch gemacht vor drei Jahren.
Vor drei Jahren. In drei Jahren kann viel
aber
passieren.
Ich glaube, er lebt immer noch und es soll jetzt auch bald wieder eine neue Platte erscheinen.
Deswegen kann er ja trotzdem vom Himmel herabschauen.
Ja, natürlich, weil er ist der Synthesizer-Gott.
Eben. Klar. Genau, im siebten Mucker-Himmel ist er sowieso immer.
Nein, Mucker ist er nicht, finde ich. Das ist eine Beleidigung.
Wie komme ich darauf, dass Todd Rundgren tot ist?
Wegen dem Namen. Erlebt. Wegen dem Namen. Erlebt. Du hast dich einfach nur an dem Namen.
Todd Rundgren.
Wahnsinn, ich war fest davon überzeugt, dass Todd Rundgren tot ist. Ich glaube, ich gebe die Leitung der Sendung ab, das hat ja keinen Sinn so.
Darf ich zu der Musik mal was sagen?
Ja, natürlich, bitteschön. Ja, dafür also, sind wir da.
Weil wir hatten ja gerade Paul Weller, der den Spruch geprägt hat, like punk never happened. Und genau so ist es ja. Also Paul Weller hat es damals auf das Teenie-Magazin Smash Hits bezogen, aber ich glaube, dass sowas noch möglich war, sein würde, hat er sich damals auch nicht vorstellen können.
Das ist 40 Jahre her, Christian. Punk ist mehr als 40 Jahre her.
Ja, aber 40 Jahre.
Das ist ein Menschenleben.
Also es herrscht so in letzter Zeit irgendwie die Neigung, so auch die apokryphen Sachen jetzt irgendwie in den Konsens reinzuholen. Ja, Phil Collins wird rehabilitiert, Sting ist es sowieso längst. Und
hier
auch,
nicht.
Auch mit Emma, auch mit Keith Emerson hat man seinen Frieden gemacht, nachdem der gestorben war. Aber manche Dinge waren schrecklich und werden es immer sein. Und Muso-Rock aus den 70ern gehört da dazu. Und verdient einfach keine zweite Chance.
Weiß ich nicht. Also klar, es ist schon der Versuch, Musikrichtungen, Musiker, die als eklig, als schrecklich empfunden werden, die zu benutzen und damit irgendwas zu machen, was dann auf einmal doch wieder cool ist. Also diese Umkehrung.
Ja, vielleicht ist es ironisch gemeint, ja.
Aber ja, dann es gibt viel Ironie auch, was man auch in den Videos sieht dieser Band. Ich glaube, sie sind auch hingerissen eben von diesem kathedralartigen Sound teilweise so. Also wie sich das so langsam steigert jetzt gerade bei dem ersten Stück, was Verhalten anfängt und das ist natürlich bombastisch und natürlich ist es auf eine Art verlogen. Aber es ist trotzdem eine interessante Phase der Musikgeschichte.
Also ich finde erstmal, dass das Konzept hier bei diesem ersten Song voll aufgeht. Es geht ja um eigentlich sehr viel Oberfläche. Wie auch in den Videos, die ja so wie ja, Werbefilme im Schnelldurchlauf sind. Und die Band spricht ja auch darüber, dass es so ein bisschen das Lebensgefühl ihrer Stadt einfangen soll, Perth. Eine wohlorganisierte, hübsche Stadt. Man kann aber eben auch die Steine der Geschichte mal alle umdrehen und sich von unten anschauen und dann zum Beispiel über die Kolonialgeschichte Australiens nachdenken, was sie in Interviews gemacht haben. Oder auch das weltpolitische Chaos mal reinlassen. Und was ich ganz gut finde hier bei diesem Song, geht es ja eigentlich um so ein apokalyptisches Bild. Also die schönen 30.000 Tons oder Megatons sind ja letztendlich die Bombe. Was ich ganz schön finde, ist, dass ja, diese Oberfläche immer wieder aufgebaut wird und hier bei diesem Song wunderbar durchbrochen wird. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass so viele abgenutzte Mittel dieser Glam und Synthie-Welt benutzt werden. Also wir werden irgendwie wahrscheinlich nochmal so diese Frequenzsuche im Radio hören, wie man sie von Pink Floyd, Wish You Were Here kennt. Das finde ich wahnsinnig abgenudelt. Oder auch das Wetter hier so als Symbol, so als Metaphern immer wieder hervorzurufen. Das finde ich auch wahnsinnig, finde ich schade. Also ich finde, da haben sie irgendwie viel zu kurz gegriffen.
Gut, dieser Songtitel mag mich Lügen strafen. Colder Than Ice heißt er.
Das ist Foreigner. Das ist Foreigner. Das ist
Cold as Ice von Foreigner.
Ja, klar. Von Pond, aus ihrer Platte The Weather, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ironie ist die Frage. Ich weiß nicht, ob wir da so weiterkommen, wenn wir über Ironie sprechen. Ich glaube, das ist schon. Ich meine, wir reden über Australien, wo also rein geografisch schon die Uhren ein bisschen anders gehen, wo sich diese große Psychedelic-Rock-Szene entwickelt hat über die letzten Jahre. mit unfassbar vielen Produkten, die wir hier teilweise auch gar nicht hören konnten. Ich glaube schon, dass das eine eigene Welt ist, in der sich da bewegt wird und in der das durchaus auch ernsthaft betrieben wird, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass das durch und durch in den Kern hinein ironisch ist. Also da ist sicherlich ein Augenzwinkern, aber warum sollte das eine ironische Herangehensweise an diese Tradition sein? Das ist schon durchaus ernst gemeint, glaube ich. Und ich finde es durchaus angenehmer als vieles, was man sonst so hören muss.
Man muss auch sagen, es ist ja nicht nur Australien, sondern Perth. Perth ist ja ganz im Westen Australiens und das ist der gottverlassenste Ort der Welt. Ja, ich war da mal.
Perth, so groß und so gottverlassen geht
Perth
das?
Perth ist, so in sich abgeschlossen. Mhm. Perth, die nächstgrößere Stadt ist Adelaide, die ist von Perth entfernt, so weit wie Kairo vom Nordkap entfernt ist. Ja, das heißt, so sind da die Dimensionen. Und ich glaube, das schlägt schon auch irgendwie aufs Gemüt und auch auf das Denken und die ganze Welt dieser Leute nieder. Ja, und von daher, klar, die sind da in ihrem, die meisten Leute kommen eh nie raus aus der Stadt. Also die Musiker natürlich, aber das ist schon ein ganz eigener Schlag. Menschen, die da natürlich auch eine ganz eigene Art von Musik machen, die wir vielleicht auch nicht immer verstehen.
Es hat manchmal auch so ein bisschen Hörspielcharakter fast, ne? Also gerade diese Sounds immer am Anfang eines Songs oder auch diese Frequenzgeräusche, Radio.
Ja, was soll das? Christian, erklär das doch mal.
Das ist, außer, dass man das ist der Versuch Radio Adelaide in
ja, das
ja, genau.
Das sind ja auch Songs, die überhaupt nicht einheitlich sind, sondern die irgendwie die irgendwo beginnen und dann kommt ein Mittelpart und dann ganz woanders aufhören. Das hat auch sowas von was ein bisschen Jugend forscht oder einfach so ausprobieren. Auch zum Beispiel hier bei dem Song eben Colder Than Ice, dieses gequälte, schreckliche Saxophon. Also Saxophon war ja auch eigentlich für Leute, die in den 80er Jahren musikalisch sozialisiert wurden, ist das eigentlich ein verbotenes Instrument?
Nichts gegen vom Spandau-Ballet.
Dir fiel ja auch, Christian, in deinem kleinen Text im Tagesspiegel Gary Rafferty ein.
Gary Rafferty.
Eher als Todd Rundgren.
Genau, wobei Todd Rundgren ja hier immerhin einmal zitiert wird. Also, oder die haben einen Song genommen von Todd Rundgren und hat er entschleunigt. Gary Rafferty, das ist auch so jemand, natürlich Mainstream-Radio-Pop. Lief wahnsinnig viel, dann völlig vergessen, völlig untergegangen, ist gestorben vor ein paar Jahren. Dann aus dem Anlass habe ich ein paar Sachen gehört von dem und ich finde die gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Viel, viel besser als viele andere.
Aber haben die Jungs hier Gary Rafferty gehört?
Doch, das weiß ich nicht, aber konnte ich mir vorstellen. Interessant ist zum Beispiel auch diese Referenz Sandra, Michael Cretu. In dem Video ist es so, dass da eben ein Typ auftaucht im weißen Anzug, Sonnenbrille und so eine Lockenfrisur. Und der spielt irgendwie Synthesizer im Hintergrund und vorne singt so ein Mädchen, ein junges Mädchen. Und das war genau also die Optik bei Sandra. Maria Magdalena, natürlich auch eigentlich ein total schrottiger Song, bei YouTube, ich glaube 25 Millionen Mal aufgerufen. Also Leute, die vielleicht heute 25 sind, die wissen natürlich nicht, wie schrecklich das eigentlich war. Und,
das können die doch hören und sehen.
Und das schreckliche Schicksal von Sandra.
Aber genau, ja. das sind immer so Generationenbrüche.
Okay, wir hören vielleicht noch kurz rein in ein sehr langes Stück und das heißt Edge of the World Part 2. Da könnte einem schon wieder Yes einfallen, oder?
Ja stimmt. Und das ist natürlich auch
Genesis.
Auch Perth dann offenbar, ne? Ende der Welt oder Rand der Welt.
Ja, da blenden wir uns aus diesem Song Edge of the World von Pond aus ihrer Platte The Weather und das ist die Wertung.
Hit geht in Ordnung. Niete geht in Ordnung.
Wow, endlich mal polarisiert. Natürlich der Todd Rundgren Exeget, Christian Schröder gab den Hit. Die Niete kam von Christian Seidel und Sten Lorenz und ich sagen, sie geht in Ordnung, diese Platte. Heute erschienen ist die neue Platte von Lambert. Sweet Apocalypse heißt sie. Lambert ist einer dieser vielen Pianisten, die heute, also Nels Frahm wäre zu nennen, Hauschka und so, die Musik machen, von denen man immer, der man immer denkt, das will keiner hören, aber es gibt ein Riesenpublikum inzwischen dafür, finde ich total faszinierend. Ein Trip ist diese Platte. Ich finde sie absolut faszinierend. Ich empfehle sie als dystopischen Soundtrack zum U-Bahn-Fahren in Berlin. Das macht das Ganze vielleicht nicht unbedingt erträglicher, aber sinnvoller. Und wir hören das Titelstück Sweet Apocalypse, Lambert.
Live aus dem Radio 1 Studio in Babylon. Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Das war Musik von John Morland. Das ist ein sehr bärtiger Hühne aus, wo kommt er her? Aus Oklahoma, Tulsa, Oklahoma. Salisaw Blue aus dem Album Big Bad Love. Und jetzt raten Sie mal, auf welchem Label das erschienen ist. Man würde vielleicht sagen, naja, Fat Possum oder sowas oder Anti. Da, wo die bärtigen Hühnen aus Tulsa, Oklahoma normalerweise veröffentlicht werden. Nein, diese Platte, die übrigens sehr, sehr schön ist, von diesem Mann, der früher extremer Hardcore-Punk-Rocker war, bis er Steve Earle gehört hat und sein Leben veränderte. Diese Platte ist auf 4AD erschienen, wo normalerweise experimentelles und feinnervige Dream-Pop-Musik erscheint. Interessant, wie sich dieses Label offensichtlich was gedacht hat dabei. Mal sehen. Vielleicht stehen wir vor einem neuen Revival. Wie auch immer. Herzlich willkommen zu dieser Stunde Soundcheck hier auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über neue Platten. Heute sind dies Christian Seidel, Christian Schröder, Sten Lorenzen und Andreas Müller. Und es geht weiter mit Sten Lorenzen und der neuen Platte von Mac DeMarco. Und die heißt This Old Song, A Dog. Bitteschön.
Und wir servieren jetzt zum Beispiel fettige Hamburger, fiese Chips mit irgendeinem Barbecue-Geschmack, Süßigkeiten, die tagelang in und zwischen den Zähnen kleben bleiben. Das sind so die Nährstoffe, an die man denken musste, als Mac DeMarco vor 5 Jahren uns zum ersten Mal mit seiner Zahnlücke anlächelte. Er war und ist auch immer noch dieser Cappy- und Karo-Hemden-Dude mit dem Zeug dazu, seine Pubertät in die Verlängerung der Verlängerung zu schicken. Berühmt-berüchtigt seine Auftritte, bei denen er die Hosen runter und sich das eine oder andere, zum Beispiel die Sticks des Drummers, einführen ließ. Dazu passten die drastischen Geschichten über hart verdientes Geld als Versuchskaninchen der Pharmaindustrie, seine herrlichen Radio-Jingles und seine Werbeeinlagen im Drag-Queen-Outfit fürs Kettenrauchen. Die Musik des in British Columbia in Kanada aufgewachsenen Mannes entstand zunächst aus Vollblut-Dilettantismus an einer 30-Dollar-Gitarre, klare Abgrenzung zur Familientradition, Großmutter ist Opernsängerin, Großvater Saxophonist und auch Mutter und Tante sind Musikerinnen. Man konnte so an Bands wie Pavement denken, man konnte auch an Jonathan Richman denken, später vielleicht auch an Devendra Banhart oder an so die verwehten Sounds von Ariel Pink. Es gab gute Kritiken für das Album 2 von Mac DeMarco und auf einmal auch einen gewissen Hype mit ausverkauften Konzerten, bei denen in der ersten Reihe vermutlich Mädchen kreischten und Jungs sich genau abgeguckt haben, wie man auf dem schmalen Grat zwischen ja so spätpubertären Witzen und doch irgendwie liebenswerter Songschreiberei besteht. Mac DeMarco kündigte dann mit seinem Album Salad Days, auch hier im Soundcheck besprochen, an, dass jeder Witz auch so seine Kehrseite hat und auf seinem neuen Album, mit dem auch ein Umzug von Brooklyn nach L.A. einhergeht, baut er diese Zweigleisigkeit noch aus. Wieder hat er alles im Alleingang und in seinen vier Wänden produziert, akustische Gitarren, ein pluckernder Drumcomputer, warme Synthes prägen das Soundbild, das Ganze träge, entschleunigt bis einschläfernd und so spielt er sich durch eine fragile Welt zwischenmenschlicher Beziehung und gleich die erste auf diesem Album ist dem inzwischen 27-Jährigen abhanden gekommen. Die Beziehung zu seinem Vater, My Old Man.
My Old Man, Mac DeMarco. aus der Platte This Old Dog. Somit beginnt diese Platte und das ist auch ungefähr das Tempo, was da vorgegeben wird. Und ich liebe das. Es ist wirklich, ja, du hast, glaube ich, im Tagesspiegel geschrieben, Sten, man nickt irgendwie so ein bisschen weg und so. Und was mehr kann man von Musik unter anderem verlangen, als dass einem das passiert. Aber ich meine, er ist 27, glaube ich, inzwischen und sowas von, ich meine, war ja schon immer ein Schluffi und ein seltsamer Typ und überhaupt. Und aber was für eine Gelassenheit, eine Souveränität, die mich eigentlich nur noch an J.J. Cale erinnert.
Ja, absolut, J.J. Cale.
Ja. Also ich würde ja eher sagen, der Gary Rafferty unserer Tage.
Du willst das Saxophon also reiten heute Abend, ja?
Ich finde die ja ganz schön, die Platte, muss ich sagen. Aber wenn man so hört, der war mal ganz wild und der hat irgendwie komische, unzüchtige Sachen auf der Bühne vorgeführt. Davon ist ja nichts zu spüren. Ne? Also es ist sehr, sehr abgeklärt.
Ein
53-Jähriger im Körper eines 27-Jährigen. So klingt das.
Nee, ich glaube, das ist eher so die danach Musik, ja. Also das ist ja auch so die Musik, die
aber was war davor?
Ja, da war alles. Sich in den Hintern das ist so die Musik, die man nach so einem langen Clubabend, wenn man irgendwie früh um 6 heimkommt, dann geht man in die Küche und will noch ein Bier trinken, bevor man ins Bett geht und da kommt es dann gut so da oder genau.
Also
da hört man nicht so Musik
sedierend
an. In dem Moment. Genau, so
sedierend. Angenehm sedierend.
Ja, wobei, und das finde ich geht total gut auf diesem Album, es geht ja im Kern ganz viel um Beziehungen hier auf diesem Album und die Beziehung zu seinem Vater, die er nie hat aufbauen können, weil der die Familie verließ, als er 4 Jahre alt war. Es gibt einen ganz tollen, knappen, kurzen Brief, adressiert an die Schwester. Und so zieht sich das eigentlich durchs Album, so man spürt es gar nicht und man muss das auch nicht man muss das nicht da rauslesen, aber es ist da. Und ich finde das wunderbar, weil, also wann sind Beziehungen möglich? Die sind eigentlich auch nur möglich, wenn man mal irgendwie das Tempo rausnimmt, wenn man sich mal zurücklehnt, wenn man irgendwie das ganze Hyperreale und Beschleunigte um sich herum ausblendet. Und ich finde, das Album macht es perfekt. Also er nimmt sich einfach diese Zeit und wahrscheinlich hat er einen durchgezogen oder keine Ahnung, eine Kiste Bier daneben stehen und es passt hier total gut. Ich finde, das geht komplett auf diesem Album.
Ich war nie großer Fan von ihm, weil mir das ausgestellte Lo-Fi-Schluffentum auf dem Klo sitzend, Gitarre spielend, da den Verstärker irgendwie, der hat ja in Montreal eine Weile gelebt, weil da ein wichtiger Teil der Szene auf die Nerven ging. Weil es mir jetzt nicht irgendwie sonderlich zwingend erschien, aber hier hat er seine Möglichkeiten im Griff, würde ich fast sagen. Und ich finde eben in dem ganzen Getöse, das uns sonst so umgibt, ist diese Haltung, die eben wirklich fast zwingend dann auch ist, äußerst angenehm und stimmig. Und das ich war wirklich, ich dachte so, wow. Auf einmal finde ich den gut und das ist tatsächlich was, finde ich.
Naja, man wartet schon eigentlich das ganze Album lang drauf, dass da mal was losgeht. Ne? Also, dass so ein Song dann auch mal losgeht. Ne? Also und von daher, es wird so ein bisschen eintönig auf Dauer, weil er hat ja nur Strophen eigentlich, nie mal eine Wendung, geschweige denn ein Refrain, sondern das meandert so vor sich hin. Und ja, genau, irgendwann nickt man dann so weg.
Es ist wahnsinnig beiläufig, so im Sound, das stimmt.
Muss auch mal sein. Tja, Still Beating von Mac DeMarco aus seiner Platte This Old Dog. Ist eigentlich ein toller Albumtitel auch, oder? Also als 27-Jähriger kann man tatsächlich auch einen alten Hund haben, der so neben einem liegt, vor sich hin stinkt und man überlegt, was ist eigentlich, wenn der stirbt, wohin damit? Kann man ihn einfach vergraben oder gibt man den irgendwie zur Verwertungsstelle hier irgendwo?
Ich glaube, er meint sich selber damit, oder?
Ich glaube auch. Also, ja, und der hat mal durchgerechnet, wie alt er als Hund jetzt wäre. Ich glaube, 189.
Ja, gut. Nein, aber es ist schön. Also ich finde es toll, dass er jetzt eben wirklich, was ich eben schon mal sagte, also im Besitz seiner Produktionsmittel ist, auch weiß, was er da tut. Und ich fand das früher eben auch zu ironisch oder zu ausgestellt, dieses ganze, ach guck mal hier, wie kaputt ich bin. Wobei interessanterweise das ja eben bei der total jungen Pop-Bevölkerung auch wahnsinnig gut ankam. Bin gespannt, was sie zu dieser Platte sagen. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut an.
Ja, ich glaube, der wird das ganz anders performen. Ich habe mir jetzt schon ein paar YouTube-Geschichten angeguckt, dass die Songs sind mit vierköpfiger Band dann klingen gleich anders, und der ist halt auch ein Clown auf der Bühne. Das macht ihn dann auf der Bühne so stark, ne? Und selbst diese Songs wird er mit großem Humor auf die Bühne bringen.
Schade.
Vielleicht auch schade, ja, finde ich auch. Mich nervt das natürlich auch, so dieses, diese Jogginghosen-Attitüde, wahrscheinlich unrasiert immer und mit einer Tüte Chips in der Hand. So, aber hier finde ich, ja, ich finde, hier hat er einen Schritt nach vorne gemacht.
Ja. Aber mich hat der Enthusiasmus, diese Platte gut zu finden, was am Anfang wirklich so war, nach 3, 4, 5 Songs dann verlassen. Einfach weil das immer ähnlich schaukelnd, ähnlich abgeklärt, beruhigend, über den Dingen schwebend ist. Und, da frage ich mich auch mal, warum nicht mal irgendwie ein anderes Arrangement, warum nicht vielleicht mal irgendwo ein paar Bläser, mal ein paar Streicher.
Das kostet viel zu viel Geld. Aber Christian, ich frage mich, wann hast du zum letzten Mal eine zeitgenössische, wirklich gute Schaukelplatte gehört?
Eine gute Schaukelplatte?
Ja.
Der Werner Bernhardt macht andere Sachen. Das ist ja kleinteilig, filigran. Da müsste man vielleicht nicht mal im Techno-Bereich umgucken. Oder?
Vielleicht machst du den Test beim nächsten Urlaub, wenn hinten deine Gören auf dem Rücksitz sitzen und anfangen zu maulen, weil sie zu viel Sonne und Wind schon gesehen haben, dann schiebst du den Stick rein mit den Mac DeMarcus und ich sag dir, da hinten schlafen die sofort ein.
Ja, aber vielleicht so Badly Drawn Boy oder so. Oder,
das
oder
schon länger her.
Oder schon eine Weile
her. Ja, eben. Oder Odelay von Beck.
Ja.
Wobei ich sagen muss, das
Platte, ne? Aber dynamischer.
Bei beiden das Songwriting auch ein bisschen besser ist. Also da darf man auch mal drüber sprechen, so richtig ideenreich ist das Songwriting jetzt auch nicht. Also
wir werden gleich eine tolle Ballade hören, auch die völlig unprätentiös eingespielt.
Ob das jetzt das ist, was, also er hat auch zwischendurch ja mal auch einen echten Bossa Nova drin, ja, aber Chopin ist er halt nicht, ja.
Ja gut, aber das ist natürlich, hallo?
Also ich finde...
Chopin ist er nicht, da kannst du aber alles vernichten mit so einem Gott.
Ja, aber so ein paar... Also
ich weiß, was du meinst, aber was ist denn die Alternative? Ich meine, wir erleben ja zurzeit so eine Renaissance der Elton John Ästhetik mit Father John Misty, mit Ed Sheeran übrigens auch. Da gibt es auch Songs, auch Jake Isaac, der Newcomer, der vielleicht jetzt durchstartet. Das ist ja sozusagen die andere Seite. Da hast du das wirkliche Craftsmanship, also wo wirklich damit mit fein ziseliert im Holz gearbeitet wird. Das kann man sich auch mal geben. Und hier haben wir eben vielleicht nochmal die andere, die vielleicht die Surfer am Strand rumhängen oder was weiß ich Variante. Und ich finde, beides hat durchaus seine Berechtigung. Und ich finde diese Platte eben in all dem Zeug, was einem so entgegenschwemmt, durchaus angenehm. Also ich kann es laufen lassen, es läuft rein, es langweilt mich dann auch nicht oder es langweilt mich auf eine angenehme Weise. Ich bin ganz erstaunt, was das ist, diese Qualität. Ich habe sie aber vielleicht auch nicht herausarbeiten können.
Es ist nicht unangenehm, man kann ihm nicht böse sein. Das stimmt schon.
Ich kann ihm total böse sein.
Das ist doch eine Platte, die keine größeren Emotionen auslöst. Unmut, Wut, Enttäuschung, Hass.
Also der Speichel rinnt dir so links aus dem Mund. Das ist
passt
doch was.
Alles nicht. Nee, du sollst Bier dazu trinken. Ja? Mehr braucht es nicht.
Eine Biertrinkerplatte, okay. Ja.
Lightbier.
Genau.
What Watching It, nee, Him Fade Away, so heißt das Stück, von Mac DeMarco aus seiner Platte This Old Dog. Ja, wer fadet denn da away? Der Tag, der Hund,
der Vater, ja. den er nie
kennt. Der Dollar.
Der auch.
Alles. Trump. Oh, das ist eine politische Platte.
Das Saxophon von Gary Rafferty.
Das fadet so sehr, das ist gar nicht mehr drauf.
Das fadet am Ende, das sag ich dir. Ein langer Fade-out.
Das auf jeden Fall ist die Wertung für diese Platte.
Hit geht in Ordnung.
Sten Lorenzen und ich sind uns in unserer Schluffigkeit einig. Sie ist ein Hit, diese Platte. Wobei das nicht stimmt. Sten Lorenzen und ich sind hart arbeitende Typen.
Ja.
Die Schluffigkeit ist etwas, das ist uns sehr fern.
Die hart arbeitende Mitte, sagt man jetzt auch.
Absolut. Viele Mäuler gilt es zu stopfen. Oder auch viele Lücken im Plattenregal mit.
Sediert werden sie mit der Musik von Mac DeMarco.
Ja, so ist das.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Wir begeben uns mit der letzten Platte in dieser Sendung, die vom Moon Duo kommt und Occult Architecture Volume 2 heißt, in eine Welt, die abseits jeglicher Mainstream-Forderungen stattfindet, die funktioniert aber durch ein weltweites Geflecht von Freunden, Couches, auf denen man übernachten kann, Exilsituationen und einer historisierenden Aufarbeitung eines kleinen historischen musikalischen Fensters eigentlich, das sich in Deutschland Anfang der 70er Jahre auftat, mit Bands wie Neu und dem, was daraus entstanden ist, Michael Rother und seine Solo-Geschichten, also der deutsche Space Rock, den man dann auch Krautrock nannte, und eben in diesem Duo aus Ripley Johnson und Sané Yamada würdige zeitgenössische Vertreter gefunden hat. Und sei es auch nur, dass Ripley Johnson einen extrem beeindruckenden Freak-Bart trägt, der so grau ist, dass man denkt, der Mann ist sehr, sehr alt. Er ist aber noch gar nicht so alt. Er dürfte so etwas unter unserem Altersschnitt hier in dieser Runde liegen. Das ist schon beeindruckend. Aber vielleicht ist es auch so, dass der Bart deshalb grau wurde, weil er eigentlich Kalifornier ist, aber aus seiner Heimatstadt San Francisco vertrieben wurde, weil es einfach viel zu teuer ist dort für kreative Musiker. Und er hat lange sozusagen mit seiner Frau, sie sind tatsächlich im wahren Leben ein Paar, im Haus ihrer Eltern gelebt und dann schließlich eine Bleibe in Portland, Oregon gefunden, wo ja fast alle inzwischen hingehen an der Westküste, die sich alles andere nicht mehr leisten können. Ripley Johnson hat noch eine andere Band, die offensichtlich aber gerade auf Eis liegt, die Wooden Ships. Und die Idee der Wooden Ships war ursprünglich, das hat er mir mal erzählt, ich wollte Musiker um mich scharen, die nicht wirklich spielen können, weil mich das langweilt, in Perfektion irgendwas auszuprobieren. Außerdem hätte man damit eben genau dieses primitive Gefühl der Anfangszeit des deutschen Krautrocks und der Psychedelia erreichen können. Das Problem war, dass die Musiker über die Jahre immer besser wurden und vielleicht war das auch der Grund, weshalb er die Wooden Ships auf Eis gelegt hat. Zumal das Moon Duo auch sehr gut funktioniert, also die füllen auch in Berlin größere Clubs längst und haben vor einigen Monaten Volume 1 der okkulten Architektur veröffentlicht. Das sei die Yin-Platte gewesen, also dark, dronig, hard, heavy. Jetzt also Yang mit der helleren Seite. Leider ist es ja so, dass das Drama, also das Dunkle, die besseren Geschichten erzählt und das Helle ganz nett ist, aber vielleicht nicht auf Dauer begeistern kann. Wir werden darüber befinden. Wir hören rein in ein erstes Stück. So beginnt diese Platte auch, nämlich mit dem Stück New Dawn, das Moon Duo. Tja, da bricht er an, der neue Tag. Es soll ein heller sein, laut Moon Duo, weil das ist die Yang-Platte zu der Yin-Platte und sie heißt Occult Architecture Volume 2.
Ja, klingt so ein bisschen, als wäre Nirvana in Wurmloch gefallen oder so. Ja, die Harmoniefolge ist ja All Apologies, aber dann doch irgendwie auf eine Weise. Oder manchmal klingt es auch so wie The Weird Sisters, die von Pulp dargestellte Band bei Harry Potter. Also alles irgendwie wunderbar weit, weit weg, aber auch irgendwie bei allem sehr herzergreifend. Toll.
Das Stoische ist toll, ne? Also dieses, das ist natürlich der Krautrock-Einfluss, dass es im Prinzip auch so endlos weitergehen konnte. Das rollt einfach so weiter. Und dann am Ende kommen diese wunderbaren E-Gitarren-Girlanden dazu im Stil von Michael Rother, dem ja hierzulande immer noch viel zu sehr unterschätzten Weltklasse-Gitarristen.
Ja. Ändert aber nichts an dem Hauptproblem, Andreas, das du schon besprochen hast, dieses Albums, dass es eben dann doch hier gilt, die sonnige Seite des Mondes zu bespielen. Und ich finde, da wird's dann doch bei dem einen oder anderen Track ein bisschen dünn. Also da hat man so sind die Flächen, die mich an R erinnert, aber eben an nicht so spannende R-Alben. Und auch, ja, verlieren sich dann auch so die Gitarrenthemen so ein bisschen. Und ja, also es hat nicht die Zugkraft und eben nicht dieses auch ein bisschen abgründige der Volume One und hat mich nicht so gepackt wie die erste Hälfte dieser okkulten Architektur.
Das ist natürlich immer so ein Ding bei so Konzepten. Also zu sagen, ich weiß gar nicht genau, wann Anfang des Jahres kam Teil 1 raus und natürlich sind die Sachen bei den gleichen Sessions entstanden und in solchen Sessions möchte man sicherlich auch immer dann mal irgendwann einen Gegenpol zu dem machen, was man gerade gemacht hat. Wahrscheinlich das berühmteste Beispiel überhaupt sind die Alben Exodus und Kaya von Bob Marley and the Wailers. Also Exodus war ein total roughes, super hartes Album. Alle waren total begeistert und es wurde nachgeliefert an Kaya und alle Kritiker haben damals geschrieben, die Älteren werden sich erinnern, ich war dabei, hab's ja noch nicht geschrieben damals und war total enttäuscht, weil das ja so wie was. Und es waren aber zwei Seiten der Medaille sozusagen. Ich finde das auch schwierig so als Konzept. Also eigentlich wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, das als Doppelalbum zu veröffentlichen. Andererseits ist es aber natürlich so, dass wir hier eine Band haben oder eine Idee von Musik machen, die ja sowieso in einem Kontinuum ist. Also es geht ja nicht darum, wir nehmen was auf und dann kommen die vielen Interviews, dann gehen wir auf Tournee, verdienen ganz viel Geld und kommen in Fernsehshows. Das sind die ja gar nicht. Es geht immer weiter. Es ist sozusagen das Never-Ending-System dieser Art Musik zu machen. Hier kann er es tun. Das Problem bei Wooden Ships war halt, er konnte nur auf Tour gehen, wenn die anderen Urlaub hatten von ihren Jobs als Tischler und so weiter, weil sie eben natürlich kein Geld verdienten. Und das finde ich so als Anstoß in unserer so produktorientierten und an Stream-Kultur orientierten Rockwelt als konservativen oder auch vielleicht schon wieder visionären Ansatz sehr, sehr sympathisch.
Ich musste an das Album oder an die Albumreihe von King Gizzard and the Lizard Wizard denken, die auch so völlig absurd, also ja, außerhalb jeder...
Im Juni übrigens geht's weiter, ja, dann kommt die nächste,
hier in dieser Sendung. Ja. Also das ist so die gleiche, das ist natürlich noch ein anderer Soundkosmos, aber so die gleiche Herangehensweise, also völlig egal, ob es passt in diese Marktmechanismen, die man vielleicht zu erfüllen hat, vielleicht aber auch, wenn man so eine Musik hat, eben auch nicht, dann ist es auch ein eigener Kosmos.
Ein Ausschnitt aus Lost in Light, das Moon-Duo aus der Platte Occult Architecture Volume 2. Ein Ausschnitt deshalb, weil die Songs auf dieser Platte sehr, sehr lang teilweise sind. Einer geht über 10 Minuten. Und hier haben wir das gehört. Also was wirklich dann der Unterschied auch zu dem Vorgänger ist, war der Vorgänger noch neu. Also diese eher aggro angetriggerte Geschichte, als Klaus Dinger eben am Schlagzeug saß, Speedfreak und ratterte und trommelte und dementsprechend Michael Rother harte Gitarrenriffs spielen sollte und musste, die ja später unter anderem eine Band wie Pill überhaupt erst möglich gemacht haben, oder vielleicht sogar vorher die Sex Pistols, ist das hier dann eben doch schon Katzenmusik, also Rother im Weserbergland sitzend, auf dem Gut Forst, die Weser kommt angeflossen, es stehen 800 Jahre alte Bäume da. Da kommt man anders drauf und so ist auch diese Musik, die sie aber, wie gesagt, für mich überhaupt nicht schlechter macht. Ich war ein bisschen enttäuscht sozusagen, aber die Teil 1 war einfach eine umwerfend gelungene Platte, keine Frage. Aber hier haben wir eben das Nachglühen der Asche, das Lagerfeuer, das langsam ausgeht, an dem man vielleicht die Nacht gesessen hat und dann das neue Licht des neuen Tages sieht und sich darin verliert.
Wobei, das hätte man auch ein bisschen origineller gestalten können, finde ich. Also jetzt mit dem New Dawn anzufangen und zwischendurch spielt die 7 dann auch noch eine Rolle und ja.
Und dann gibt's auch noch eine Kristallwelt.
Und einen Spiegel, in den man hineinguckt. Also das finde ich schon, da hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können an der Stelle.
Ja.
Ja. Aber das ist auch eine Musik, die die Mühe sozusagen ablehnt.
Das stimmt natürlich.
Ja, ich glaube, so eine Musik auch so am frühen Morgen bei einem Outdoor-Rave oder so. Oder auch im Café del Mare, ja, da fliegst dann auch so weg. Also
gibt es das noch?
Ich weiß es gar nicht, ja, aber es ist doch schon so, genau, Chillout 2.0 oder so. Oder ja, Music to Watch Girls by im Space Age.
Immerhin keine Einhörner und Elfen. Also das wäre dann die ja, ja, englische ja, Abteilung. Ja,
ja, ja, nee, man sieht, man hört da auch so die Sonne aufgehen und mit einem Drama, aber auch mit dem kleinen Wahnsinn dabei. Und ich finde es auch, das will und soll auch schön sein. Und eine Musik, die das so entschlossen versucht, die hat auch irgendwie meinen ganzen Respekt und meine ganze Sympathie.
Dieses Wabern, ne? das lässt so an Nebel denken. Also oder an das ist einfach so ein Feedback, so eine Architektur, aus der sich dann so die Konturen herausschälen, aber auch sehr federnd eigentlich. Also ist wieder dieser Michael Rother Anteil vielleicht.
Also man sollte den ersten Teil laut hören und dann den zweiten Teil hinterher schieben. Dann hätte man wahrscheinlich das Gesamtbild und würde es verstehen. Mir gefällt auf jeden Fall der Ethos, die Haltung, das Ganze, was dahinter steht. Also wir haben es hier mit einerseits sehr, sehr geerdeten Typen zu tun, super sympathisch. Andererseits können sie auf der Bühne wirklich die Drone-Sau rauslassen und uns dann in die Kristallwelt schicken. The Crystal World, das Mundo aus der Platte Occult Architecture Volume 2 am Ende dieser Ausgabe des Soundchecks auf Radio 1 vom RBB und das ist die Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Das kam von Sten Lorenzen, vielen Dank fürs Kommen. Christian Seidel, schön, dass du wieder da bist.
Sehr gerne.
Christian Schröder, schön, dass du auch noch da bist.
Ja, mir gefällt es auch.
Mein Name ist Andreas Müller, Stefan Lindner war der Techniker. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Nächste Woche an dieser Stelle Thorsten Groß am Mikrofon. Es geht hier weiter mit Clubroom und Anja Schneider. Und ein Clubbanger soll am Ende dieser Sendung stehen, nämlich der Clubbanger, der auf der neuen Platte von Helene Fischer zu finden ist. Schneider, sag ich mal. Helene Fischer. Und das Wahnsinnstück Herzbeben. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.